Nee. Der gehört leider mir.
Ah, noch besser.
Oh. Ja, vielen Dank auch.
Hallo und herzlich willkommen zu Doppelbrett, dem Podcast mit Sandra
und Christoph.
Hallo Sandra.
Hallo Christoph.
Heute ist gemäß unseren Regeln wieder ein Zwei-Personen-Spiel an der Reihe, also ein reines Zwei-Personen-Spiel. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen mal ein Stichspiel, nämlich Jekyll vs. Hyde.
Ein Stichspiel für genau zwei Personen, ab 14 Jahren, Dauer angegeben 20 Minuten. Im Deutschen bei dem Bonner Verlag Nice Games erschienen, ursprünglich bei Mandu Games, ein koreanischer Verlag. Autor des Spiels ist ein koreanischer Spieleautor namens Geonil und die Grafik ist von Vincent Dutre, der ja doch schon beachtlich viele Spiele illustriert hat. Insgesamt 151 sind auf BoardGameGeek gelistet, unter anderem Roleplayer, Eldorado, Jaipur, Lewis und Clark, während es vom Autor anscheinend das erste Spiel zu sein scheint. Oder konntest du noch was finden, was von Geonil erschienen ist?
Ich habe auch gesucht und nichts finden können. Ich habe dann kurz überlegt, ob es vielleicht einfach ein neues Pseudonym eines bekannteren Autors oder so sein könnte. Würde mich jetzt aber wundern. Also warum sollte man das im Brettspielbereich tun? Insofern glaube ich, ist es wirklich ein Erstlingswerk.
Ja, es sei denn, es sind halt Spiele in Korea vielleicht rausgekommen, die es nicht auf den europäischen Markt geschafft haben.
Ja, wobei bei BoardGameGeek wirklich nur das eine Spiel gelistet ist. Insofern gehe ich davon aus, dass wenn weitere auch in Korea erschienen wären, dass die dann gelistet wären.
Das stimmt, da hast du auch wieder recht. Ja, wie gesagt, ein Stichspiel für zwei Personen. Willst du uns kurz mal die Regeln erklären?
Das mache ich gerne. Ich fange vielleicht damit an, was im Spiel eigentlich enthalten ist. Und zwar ist in der Schachtel ein Spielplan mit einem Weg aus 11 Feldern. Eine Spielfigur, die relativ hochwertig ist, da werden wir uns heute sicher noch drüber unterhalten. Und 25 Karten finden sich noch in der Schachtel, die Farben Grün, Rot und Lila haben und jeweils von 1 bis 7 durchnummeriert sind. Das heißt, das sind 21 von diesen Farbkarten. Und es gibt auch noch 4 Trankkarten, die eine besondere Bedeutung haben, auf die wir später noch eingehen. Und dann sind in der Schachtel auch noch 3 Pappmarker in den Farben, die auch die Karten haben. Also ein grüner, ein roter und ein lilaner. Aufgebaut wird das Spiel, nachdem man sich für eine Rolle entschieden hat, also jeder natürlich für eine. Der eine spielt Dr. Jekyll, der andere spielt Mr. Hyde. Und dann legt man den Spielplan entsprechend so zwischen sich, dass bei dem Spieler, der Dr. Jekyll spielt, die Seite mit Dr. Jekyll liegt und bei dem Spieler, der Mr. Hyde spielt, die Seite mit Mr. Hyde liegt. Die Spielfigur stellt man auf das erste blau eingefärbte Feld. Die Felder, die auf der Seite von Dr. Jekyll liegen, sind blau eingefärbt. Und die Felder, die dann eben zu Mr. Hyde hinreichen, die sind lila eingefärbt. Und eben die Tatsache, dass die Figur auf diesem blauen Feld steht, sagt auch aus, dass Dr. Jekyll das Spiel beginnt am Anfang. Und das ist auch tatsächlich immer so. Bei Jekyll vs. Hyde, haben wir schon gesagt, handelt es sich um ein Stichspiel und die Besonderheit dabei ist, dass es ein asymmetrisches Stichspiel ist, also ein Stichspiel, bei dem die Spieler unterschiedliche Ziele verfolgen. Eine Person spielt bei einem Stichspiel, wie das immer so üblich ist, eine Karte aus, die andere muss dann eine passende Karte in den Stich spielen und die höhere Karte gewinnt dann am Ende den Stich. Wir schauen uns dann gleich noch an, was höher in diesem Fall bedeutet. Das Ziel des Spiels ist dann eben unterschiedlich, weil es ja ein asymmetrisches Spiel ist, nämlich möchte Mr. Hyde erreichen, dass die Figur ganz am Ende auf seiner Seite des Spielbretts ankommt, also über alle blauen und lila Felder so lange läuft, bis sie auf dem letzten Feld steht. Und Dr. Jekyll möchte das natürlich verhindern. Das Spiel geht über 3 Runden und jede Runde hat am Ende eine Wertung, die eben dann auslöst, dass die Figur über die Wege wandert. Das Ziel einer Runde ist immer nochmal ein bisschen anders als das allgemeine Spielziel. Hier geht es ja nämlich darum, wie viele Stiche man macht. Und Dr. Jekyll hat das Interesse, möglichst die Stiche gleich über beide Spielende zu verteilen. Das heißt, er möchte am liebsten, weil jeder Spieler 10 Karten hat, es also 10 Stiche gibt, er möchte am liebsten, dass jeder am Ende 5 Stiche hat. Weil das bedeuten würde, dass die Figur exakt 0 Felder weit läuft. Denn die Figur läuft immer so weit auf dem Weg, wie die Differenz zwischen den Stichen, die der eine Spieler gemacht hat, im Verhältnis zu den Stichen, die der andere Spieler gemacht hat, ist. Das bedeutet, Mr. Hyde möchte genau das Gegenteil. Er möchte, dass die Stiche möglichst ungleich verteilt sind. Am liebsten 10 zu 0 oder 0 zu 10. dann würde die Figur direkt 10 Schritte laufen und das Spiel wäre zu Ende. Das passiert äußerst selten. Meistens kommt dann sowas raus wie 6-4 oder 7-3. Beim 6-4 würde die Figur 2 Felder weit gehen. Beim 7-3 4 Felder weit. Jetzt zu der Frage, welche Karte ist denn eigentlich höher und gewinnt den Stich? Die höhere Zahl gewinnt immer dann, wenn 2 gleichfarbige Karten in der Mitte liegen oder wenn eine Trankkarte mit dabei liegt. Wenn 2 unterschiedlich farbige Karten in der Mitte liegen, dann wird anhand der Farbe entschieden. Die Wertigkeit dieser Farben ergibt sich durch die Plättchen, die ich vorhin schon erwähnt hatte, die sich in der Schachtel finden. Es ist nämlich so, dass wenn wir das Spiel anfangen und der erste Spieler spielt eine lila Karte, dann wird das lila Plättchen auf das niedrigste Feld gelegt. Würde dann später eine grüne Karte als zweite Farbe ins Spiel gebracht, dann würde grün auf die zweite Wertigkeit kommen und entsprechend rot auf die dritte, also höchste Wertigkeit. In dem Fall hätten wir dann also eine Wertigkeit von lila ist ganz wenig wert bis zu rot ist ganz viel wert. Eine grüne oder eine rote Karte würde also immer eine lila Karte stechen. Die Trankkarten haben immer Werte, die zwischen 2 Zahlen liegen. Die haben niemals einfach nur den Wert 5 oder 6, sondern die haben Werte 2+, 3+, 4+ und 5+. Und dieses Plus besagt immer, dass zum Beispiel die 5+ höher ist als die 5, aber eben niedriger ist als die 6. Das heißt, eine 5+ sticht immer eine 5. Und wenn die Tränke mit im Spiel sind, dann wird auch nie auf die Farbe geguckt, was den Gewinn des Stichs angeht, sondern immer nur auf die Zahl. Ja, wann darf ich jetzt welche Karte eigentlich spielen? Als Ausspielender ist es ganz egal, welche Karte ich spiele. Ich darf eine Farbkarte legen, ich darf eine Trankkarte legen, das ist wirklich vollkommen beliebig. Als Gegenspieler muss ich aber den sogenannten Bedienzwang befolgen, den es in Stichspielen sehr häufig gibt. Ich muss nämlich eine Karte in der Farbe legen, die bereits ausliegt. Also wenn Sandra eine lila Karte gespielt hat, dann muss ich auch eine lila Karte spielen. Natürlich vorausgesetzt, ich habe überhaupt eine. Wenn ich keine habe, dann darf ich einfach entscheiden, lege ich grün, lege ich rot, lege ich einen Trank. Der Trank hat wiederum noch den speziellen Fall, dass er immer gespielt werden darf, zumindest fast immer. Also wenn lila liegt, darf ich auch entscheiden, ich spiele einfach einen Trank, obwohl ich lila auf der Hand habe. Wenn allerdings die zuerst gespielte Karte ein Trank ist und keine Farbkarte, dann sagt die ausspielende Person eine Farbe an. Also Beispiel, Sandra spielt einen Trank aus. Dann sagt sie an, spiele bitte eine rote Karte und wenn ich dann eine rote Karte habe, dann muss ich diese rote Karte spielen und zwar immer. Ganz egal, ob ich einen Trank auf der Hand habe oder nicht, ich muss wirklich rot spielen, also da gilt diese Ausnahme nicht. Genau, habe ich keine passende Farbe auf der Hand in diesem Fall, dann darf ich einfach jede Farbe spielen, die ich möchte, obwohl da der Trank liegt und dann dürfte ich auch einen Trank stattdessen spielen. Das kann deswegen interessant sein, weil diese Karten, also welche Farbe ich reinlege, wiederum einen Effekt auslöst. Denn diese Plättchen, die die Farbwertigkeit anzeigen, haben auch noch aufgedruckt, welche besonderen Effekte dann ausgelöst werden. Es ist so, dass wenn eine grüne Karte mit einer Trankkarte zusammen im Stich liegt, dann wird der Effekt ausgelöst, dass die Spieler Karten miteinander tauschen müssen. Jeder sucht 2 Karten aus seiner Hand aus und gibt sie dem Gegenspieler und der Gegenspieler oder die Gegenspielerin gibt wiederum auch 2 Karten zurück. Bei Lila ist es so, dass der Spieler, der den Stich gewinnt, einen zusätzlichen Stich vom Gegner bekommt. Das heißt, man bekommt eben den Stich, der in der Mitte liegt. Und wenn ich jetzt gewonnen hätte, müsste mir Sandra auch noch einen der Stiche geben, die vor ihr liegen, sofern da natürlich welche liegen. Wenn nicht, dann kommt dieser Effekt natürlich nicht zum Tragen. Und bei Rot ist es so, dass wenn Rot zusammen mit einer Trankkarte in der Mitte liegt, dann wird die Wertigkeit der Farben nochmal auf 0 zurückgesetzt. Das bedeutet, wir fangen dann wieder an und schauen, welche Farbe wird zuerst ausgespielt, das hat die niedrigste Wertigkeit, welche Farbe wird als zweites ausgespielt, das hat die zweitniedrigste Wertigkeit, welche Farbe wird als drittes ausgespielt, hat die höchste Wertigkeit. Und so funktioniert das Spiel letztlich. Einen Punkt habe ich noch nicht genannt, das ist nämlich, dass wir Karten auch immer zum Beginn jeder Runde tauschen. Ich habe ja schon gesagt, dass wir über 3 Runden spielen und es ist so, dass wir in der ersten Runde eine Karte miteinander tauschen, in der zweiten Runde 2 Karten und in der dritten Runde 3 Karten und wenn wir dabei mehr als eine Trankkarte auf der Hand haben, dann müssen wir immer auch eine Trankkarte mittauschen. Also wir dürfen nicht dann einfach 2 oder 3 Trankkarten bei uns auf der Hand behalten, sondern müssen die tauschen. Das gilt für den Gegenspieler natürlich ganz genauso, also wenn beide 2 haben, dann haben am Ende trotzdem wieder beide 2. Ja, so viel zu den Regeln. Sandra, im Spiel, habe ich ja gesagt, beeinflussen die Tränke die Persönlichkeit. Wie ist das denn thematisch? Ist das in der Geschichte auch so?
Ja, das ist tatsächlich in der Geschichte auch so. Also in der Vorlage, der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde, eins der zwei bekannten Bücher von Robert Louis Stevenson, geht es im Endeffekt auch darum, dass eben Dr. Jekyll es gelingt, mittels eines Tranks sich in Mr. Hyde zu verwandeln. Das macht er ja anfangs bewusst und hat eben dann auch einen Gegentrank, um sich wieder rückzuverwandeln. Und im Laufe der Zeit geschieht die Verwandlung dann aber zusehends ohne sein Einwirken. Da braucht er den Trank dann mehr oder weniger nur noch für das Rückumwandeln, was aber immer schwieriger wird. Aber die Tränke an sich spielen da jetzt nicht in der Novelle eine zentrale Rolle, aber als Hintergrund der Gesamthandlung dann schon.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, als jemand, der die Geschichte kaum kennt oder nur vom Hörensagen, ist es tatsächlich so, dass es am Ende diesen Kampf gibt zwischen Dr. Jekyll und Mr. Hyde, um nicht ganz quasi dem Mr. Hyde zu verfallen?
Ja, am Schluss gewinnt tatsächlich Mr. Hyde den Kampf, wenn man es so sieht. Also ich kann dir ganz kurz die Geschichte auch mal umreißen. Zentrale Figur ist ein mit Dr. Jekyll befreundeter Anwalt namens Gabriel Utterson, der durch seinen Cousin von einem Mr. Hyde erfährt, der ein Mädchen umgerannt hat und es dann gerade so hat liegen lassen und ja, dem dann so ein bisschen nachgeht, weil er eben den Namen Mr. Hyde in dem Testament, das er für Dr. Jekyll gemacht hat, eben auch da schon mal gehört hat und das Testament ihn sowieso keine Ruhe lässt, weil das irgendwie so heißt, wenn Dr. Jekyll stirbt oder verschwindet, dann bekommt eben Mr. Hyde sein ganzes Vermögen. Und das ist ihm so ein bisschen Dorn im Auge, aber ja, sein Freund blockt da auch ab. Und eines Nachts wird ein bekannter, ich glaube Rechtsanwalt war es, getötet und Mr. Hyde tatsächlich als Mörder auch identifiziert und er taucht dann auch unter. Und Dr. Jekyll schwört seinem Freund und noch einem befreundeten Arzt, Dr. Lanyon, dass Mr. Hyde für immer verschwunden ist. Im Prinzip beschließt er da, dass eben Mr. Hyde nie wieder ans Tageslicht kommen darf. Aber irgendwann richtet sich das Böse halt wieder Bann und er fängt dann an, sich immer schneller zu verwandeln und eben ohne sein Zutun. Ja, so ganz kurz. Er braucht einmal die Hilfe des Doktors, um sich überhaupt wieder rückzuverwandeln, um an sein Gegengift zu kommen sozusagen, der dann auch ob des Schreckens, den er da erlebt, kurze Zeit später verstirbt. Und am Ende ist es eben so, dass ja sich Dr. Jekyll ein letztes Mal verwandelt und Mr. Hyde dann Selbstmord begeht, um so dem Strang auch zu entkommen, den er eben für den Mord, den er begangen hat, ansonsten vor Augen gehabt hätte. Was denn dann heißt, dass eben Dr. Jekyll, wie es in seinem Testament stand, verschwunden ist und eben nicht verstorben.
Dann tut man ja eine wirklich gute Tat, wenn man als Dr. Jekyll gewinnt, oder?
Auf jeden Fall. Das heißt ja auch beim Titelspiel, dass eben Dr. Jekyll sozusagen sich vor den Angriffen von Mr. Hyde schützen soll, seinen eigenen Geist schützen soll und Mr. Hyde eben die gesamte Identität von Dr. Jekyll übernehmen möchte. Dem her gesehen ist ein Sieg von Dr. Jekyll immer gut.
Außer du spielst Mr. Hyde.
Wahrscheinlich, aber ich finde tatsächlich, es ist schwieriger als Dr. Jekyll zu gewinnen. Also ich finde die Ausgewogenheit hinzukriegen weitaus schwieriger wie den Wahnsinn hinzubekommen, sag ich mal.
Ja, ich schwanke da ja immer so ein bisschen. Einerseits würde ich dir da schon ein Stück weit recht geben. Mir ist aber aufgefallen, dass zum Beispiel die Tatsache, dass am Anfang Dr. Jekyll immer Startspieler ist, glaube ich, durchaus bewusst gewählt ist. Eben genau aus dieser leichten Unausgewogenheit heraus. Und ich bin mir immer nicht sicher, ob es wirklich schwieriger ist zu gewinnen, aber ich habe immer das Gefühl, es ist anstrengender zu spielen. Vielleicht ist das auch ein Zeichen dafür, dass es schwieriger ist und ich rede mir das nur schön. Aber ich finde es auf jeden Fall, ja, also ich habe auch das Gefühl, der Kopf rattert deutlich mehr, wenn man Dr. Jekyll spielt.
Ja, es steht ja auch irgendwie so nett am Schluss von der Regel, dass man als Dr. Jekyll ganze Zeit hochkonzentriert bei der Sache sein muss. Das ist das, was du ja jetzt auch meinst. Und dass man doch am besten eben zwei Partien spielt mit jeder einmal so und einmal so. Und am Schluss derjenige dann gewinnt, der sozusagen als Mr. Hyde die größere Gewinnspanne gehabt hat. Fand ich aber schon auch interessant, dass im Prinzip selbst die Regel da impliziert, zumindest ein Stück weit, dass es eben leichter ist, als Mr. Hyde zu gewinnen.
Wir hatten aber, also ich glaube zumindest, wenn wir beide miteinander gespielt haben, hatten wir schon beide auch als Sieger. Ich habe ehrlicherweise nicht mitgezählt. Ich würde schon sagen, dass Mr. Hyde häufiger gewonnen hat. Aber wir haben durchaus geschafft, dass Dr. Jekyll auch hier und da gewonnen hat. Also es ist jetzt nicht unmöglich.
Ja, nicht. Also ich habe bei mir gerade gemerkt, das war schon auch irgendwie so ein Lernprozess. Also die ersten Partien habe ich als Dr. Jekyll jedes Mal verloren. Und konnte mir auch gar nicht vorstellen, wie man da überhaupt gewinnen kann. Aber so nach ein paar Partien mehr hat man da dann schon auch so ein bisschen ein Gespür, was an welcher Stelle dann vielleicht ja ganz nützlich ist. Also mal die Farbe zu wechseln oder mit einem Trank halt Karten zu tauschen oder so.
Ja, absolut. Und man muss schon auch sagen, das Kartenglück spielt eine gewisse Rolle. Also ich finde auch, es gibt Partien, da kann man gefühlt gar nicht viel machen. Also ist vielleicht auch ein bisschen überspitzt. Man kann natürlich durch das Kartentauschen und das Stiche klauen und so immer ein bisschen was auch ausgleichen. Aber wenn zum Beispiel Mr. Hyde wirklich nur hohe Karten auf der Hand hat und man als Dr. Jekyll kaum, also wenn die Karten wirklich sehr ungleich verteilt sind sozusagen, dann ist es schon echt schwer, da noch was draus rauszuholen.
Ja, und ich habe gefühlt halt für mich irgendwie Mr. Hyde immer die doppelte Gewinnchance, weil wenn er nur hohe Karten hat, hat er halt gut zu spielen. Aber wenn man als Mr. Hyde nur niedrige Karten hat, kann man halt genauso gut spielen, weil dann gucke ich halt, dass ich alle Stiche verliere.
Wobei ich durchaus finde, dass es schwierig ist, wirklich alle Stiche zu gewinnen. Also eine gewisse Differenz kriegt man schon immer hin. Und es ist auch wirklich schwer, also wenn man sagt, Dr. Jekyll möchte sehr ausgeglichen sein, dann will er natürlich optimalerweise 5-5 schaffen. Aber das schafft er natürlich nie. Aber genauso wenig schafft ja normalerweise Mr. Hyde, dass er 10-0 gewinnt oder 0-10 verliert.
Ja, wobei ich finde, je nach Karten kriegst du halt schon mal ein 8-2 ganz gut hin. Und das sind halt dann mal gleich 6 Schritte.
Ja, aber häufig hatten wir das nicht, oder?
Aber gut, 7-3 sind auch schon mal 4 Schritte. Ne? Und also wir hatten häufig ja schon, dass wir in 2 Runden durchgekommen sind.
Ja, das schon. Das stimmt.
Also, und da es nur 10 sind, also es ist schon nicht so selten, dass jetzt mal ein 6er Schritt dabei ist.
Es ist eigentlich auch ganz interessant, weil man hätte das Spiel natürlich auch einfach für Dr. Jekyll einfacher machen können, indem man 2 Felder dazu gebaut hätte. Dann könnte ich mir vorstellen, wäre es ausgeglichener gewesen. Vielleicht wäre es dann aber auch wieder zu sehr Richtung Dr. Jekyll tendiert. Müsste man testen.
Gut, vielleicht ist es so auch thematischer, ne? Also, wenn man vom Ende der Geschichte her denkt.
Ja. Auf der anderen Seite, also ich finde, das Thema stützt das Spiel schon und es passt gut dazu. Und man kann irgendwie auch mit so einem soliden Halbwissen nachvollziehen, warum das so ist, wie es ist. Aber das ist jetzt kein Spiel, das nur vom Thema lebt. Also insofern, das jetzt rein thematisch quasi zu verargumentieren, finde ich dann irgendwie schwierig bei so einem Stichspiel.
Ja, auf jeden Fall. Aber gut, vielleicht wäre es tatsächlich mit 12 Feldern genauso unausgewogen in die andere Richtung, keine Ahnung. Aber so auf den Moment würde ich dir schon recht geben, wenn man die Strecke ein bisschen länger gemacht hätte.
Sag mal, hast du denn eigentlich einen Lieblingseffekt, wenn du eine Trankkarte spielst, also rot, grün oder lila?
Ja, aber also frag mich jetzt nicht warum, vielleicht liegt es aber auch einfach an der Farbe. Also ich mag den grünen Effekt eigentlich am liebsten, also das Kartentauschen. Gefolgt von rot und lila ist, glaube ich, eher so ganz hinten anstehend bei mir.
Ich mag ja lila gerne, weil man damit nochmal so einen direkten Einfluss nehmen kann. Also nochmal kurz, um es in Erinnerung zu rufen, mit lila klaut man dem Gegner einen Stich, mit grün tauscht man 2 Karten und mit rot setzt man die Wertigkeit der Farben zurück. Genau, deswegen ist lila für mich so der allerdirekteste Eingriff, aber man macht ihn jetzt auch nicht so häufig, weil ja der Gewinner den Stich bekommt dann. Das heißt, man muss sehr sicher sich eigentlich sein, wer den Stich gewinnt. Und das kann schon mal heftig ins Auge gehen.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist bei mir auch zu oft in die Hosen gegangen. Ich kann mir meistens doch nie so ganz genau merken. Oder du brauchst halt eine hohe Trankkarte, dann geht's auch noch. Aber wenn du halt nur noch eine +2 oder eine +3 auf der Hand hast, dann ist mir das meistens zu gefährlich.
An der Stelle vielleicht auch noch eingeworfen, jeder Spieler bekommt 10 Karten. Das heißt, bei 25 Karten, die es gibt, sind 5 Karten immer unbekannt. Und das macht natürlich, dass man manchmal da sitzt und denkt, der Gegner hat auf keinen Fall mehr das oder hat auf jeden Fall das und das und am Ende ist es aber gar nicht so. Und dann verzockt man sich deswegen auch mal total und eben gerade bei sowas wie Lila, wie gesagt, tut es sehr weh. Bei den anderen kann es durchaus auch wehtun, wenn man denkt, der hat auf jeden Fall noch eine grüne Karte, ich wünsche mir grün. Und dann setzt er aber mit Rot irgendwie auf einmal die Farbwertigkeit zurück und macht einem alles durcheinander, ist das natürlich auch nicht so schön.
Ja, oder du nimm es bewusst in Kauf vielleicht, dass der andere den Stich macht, gerade weil du vielleicht gerade eh als Dr. Jekyll zu viele hast und froh bist und willst dann gern grün und dann spielt der Gegner aber lila und du bist dann plötzlich 2 Stiche los, die du auch nicht so einkalkuliert hast und deine Karten auch nicht losgeworden, dann kann es schon mal auch ganz schnell bergab gehen. Aber das macht es ja auch gerade so spannend, finde ich.
Ja, absolut. Ja, überhaupt. Also ich finde das Schöne daran, dass man eben viele Einflussmöglichkeiten auch wirklich hat und die auch manchmal eben nicht so gut zu kalkulieren sind. Also eben man versucht was zu erreichen, aber es geht nicht automatisch gut. Das wäre ja irgendwie auch langweilig, wenn das so wäre. Und das ist aber jetzt nicht reines Glück, sondern das hängt schon auch damit zusammen, wie man den Gegner einschätzt, wie gut man beobachtet hat, welche Karten schon dran waren. Ja, also solche Faktoren. Und es geht manchmal halt total gut auf und manchmal verzockt man sich halt dann doch einfach. Also ein bisschen Zocken gehört schon auch manchmal dazu.
Und manchmal ja, geht es auch so schnell, dass es den Bach runtergeht, dass man am Schluss gar nicht weiß, an was es jetzt gelegen hat.
Das kommt vor. Das ist aber meistens, glaube ich, dann, wenn wirklich die Karten sehr ungleich verteilt waren. Also manchmal denkt man zum Beispiel als Mr. Hyde, man hat eigentlich eine ganz gute Mischung an Karten, hat aber vielleicht gar nicht so viele hohe oder so. Oder dann ist die Wertigkeit der Farben komplett anders, als man es eigentlich bräuchte oder sowas. Und dann kann es mal echt schnell zu Ende gehen. Wobei, ich glaube, dass wir in einer Runde das Spiel zu Ende hatten, hatten wir auch nur ein einziges Mal, oder?
Du hast mich einmal, glaube ich, in Runde 1 schon nach Hause geschickt.
Und um das mal kurz einzuwerfen nochmal, also von wegen, es ist schwerer als Dr. Jekyll zu spielen als Mr. Hyde. Ein 5-5 von Stichen hatten wir deutlich häufiger, was ich auch ganz interessant finde. Aber das muss man dann halt leider auch über 3 Runden durchziehen. Also was heißt nicht komplett durchziehen, aber ein 5-5 hilft einem halt auch nichts. Man muss dann in den anderen beiden Runden auch gut spielen.
Ja, das ist es halt. Als Mr. Hyde kannst du halt, was weiß ich, wenn du einmal nur 6-4 gewinnst, aber zweimal dann halt 7-3, dann hast du halt immer noch gewonnen. Weil du dann halt in 3 Runden zwar erst fertig bist, aber halt deine 10 Punkte zusammenkriegst.
Ja.
Die 3 Farben, denen sind ja auch Attribute zugeordnet in dem Spiel. Die werden ja als Wesenskarten bezeichnet. Lila steht für Stolz, Grün für Gier und Rot für Zorn. Was, finde ich, so von der Beschreibung ganz gut passt. Also so der Stolz von Dr. Jekyll, auch den Trank gebraut zu haben. Die Gier nach sich immer häufiger auch dann in Mr. Hyde zu verwandeln, das Böse hervorkommen zu lassen und dann eben der Zorn, wenn Mr. Hyde sozusagen als das rein Böse praktisch aus dem Wesen verkörpert. Ich habe mir die Karten mal so ein bisschen angeschaut im Hinblick auf, sind die thematisch gezeichnet? Ich weiß nicht, ob du die jetzt so ein bisschen vom inneren Auge hast oder vor dir liegen hast. Die roten, die Zorneskarten, die fand ich so ein bisschen thematisch schon gezeichnet. Aber die anderen beiden, gut, beim Gier, da gibt es noch so ausstreckende Hände, aber der Stolz, der sieht für mich eher so ein bisschen nach reinem Wahnsinn einfach aus.
Also wenn ich mir die Karten anschauen würde, dann würde ich grundsätzlich da in allen eher den Wahnsinn sehen, in unterschiedlicher Stärke sozusagen. Ich muss aber auch gestehen, dass ich weiß, dass es diese Zuordnung gibt zu den Farben, aber so richtig, naja, drauf achten tue ich nicht oder sie irgendwie die Begriffe verwenden. Ich finde sowas immer ein bisschen zu viel des Guten dann am Ende. Also klar kann man das noch irgendwie thematisch reinwerfen, aber das gibt dem Spiel jetzt auch nicht viel, sondern im Endeffekt habe ich halt farbige Karten auf der Hand und ich versuche mit Farben Dinge zu bewirken. Der Trank, gut, da sind halt Trankfläschchen drauf, das bietet sich noch ein bisschen mehr an, aber jetzt in eine Farbe diese Eigenschaften, Charaktereigenschaften oder wie auch immer man es nennen möchte, rein zu interpretieren immer, finde ich im Spiel eher hinderlich, ehrlicherweise.
Ja, ich glaube, im Spiel am Tisch wäre mir das wahrscheinlich auch gar nie so überhaupt bewusst geworden, dass da Eigenschaften dahinterstehen. Dadurch, dass wir viel auf Boardgame Arena gespielt haben, wo dann eben steht, Christoph hat Stolz 7 gespielt, da kriegt man das dann eher einfach nochmal so ein bisschen vors innere Auge gestellt, dass die eben Namen haben.
Ja, absolut. Wobei ich auch da immer einfach abstrahiert habe, weil da wird halt Stolz 7 dann auch in der Farbe angezeigt und dann gucke ich halt auf die Farbe und nicht, ob da Stolz steht oder Gier. Insofern, ja, also hatte das für mich nie die große Bedeutung, aber klar habe ich es dadurch auch wahrgenommen. In der Anleitung kann ich mich auch gar nicht erinnern, es gelesen zu haben, aber das ist auch schon wieder ein bisschen her.
Doch, ich glaube so gleich am Anfang der Anleitung, wo der Inhalt dargelegt ist, ich glaube, da steht es irgendwo.
Das kann gut sein, ja.
Ich habe mir dann die Spezialplättchen unter dem Gesichtspunkt auch mal angeguckt und ich finde, die sind aber eigentlich dann ganz gut farblich gewählt. So grün, das zweimal tauschen, also so die Gier nach besseren Karten und rot, die neue Reihenfolge sozusagen. Ich bringe meinem Zorn alles durcheinander und dann wird's halt neu wieder hingelegt. Nur bei Lila hatte ich so ein bisschen meine Probleme, den Stolz in den Stich vom Gegner, aber vielleicht ja bin ich so stolz, dass ich dann halt doppelt belohnt werde oder so.
Ja, ist aber tatsächlich schwieriger rein zu interpretieren, auf jeden Fall. Weil du gerade diese Plättchen erwähnt hast, würde ich vielleicht einen kleinen Exkurs einwerfen zur Materialqualität. Also grundsätzlich finde ich das Spiel extrem wertig vom Gesamteindruck. Die Karten sind vielleicht ein bisschen dünn, aber sind trotzdem sehr wertige Karten, die, glaube ich, auch durchaus was aushalten. Dann hat man ja den Spielplan, der wirklich, also der ist ein ordentlich gemachter Spielplan und schön gestaltet natürlich auch. Und was dann aber wirklich das Wertigste ist, ist ja diese kleine Spielfigur, die wirklich wie so eine kleine Skulptur, so eine Büste quasi ist, die aber zweiseitig ist. Also auf der einen Seite, wenn man guckt, sieht man eben ein Porträt von Dr. Jekyll. Und auf der anderen Seite, wenn man guckt, sieht man ein Porträt von Mr. Hyde. Muss man ein bisschen genauer hingucken, um das wirklich sauber reininterpretieren zu können. Aber man kann es erkennen auf jeden Fall. Und es ist wirklich eine schöne, schwere Figur, die sogar, wenn man es kauft, in Luftpolsterfolie eingewickelt ist, damit nicht der Spielplan dadurch, dass sie so schwer ist, irgendwie Schaden nimmt beim Transport und so weiter. Oder vielleicht auch, um die Figur selbst vor Schaden zu schützen. Aber ich habe das eher andersrum interpretiert. Und ich finde, dagegen fallen diese drei Plättchen, die halt so klassische, einfach ausgestanzte Plättchen sind, fast ein bisschen ab, weil alles sehr hochwertig wirkt. Und dann hat man eben diese Pappränder, die man eben nur bei den Plättchen sieht. Auf der anderen Seite wüsste ich auch nicht, wie man das besser machen sollte, so dass die quasi erkennbar bleiben und den Effekt erfüllen, den sie erfüllen sollen und nicht irgendwie sündhaft teuer in der Produktion werden. Also klar könnte man irgendwelche Metallmünzen machen, die dann noch gefärbt werden, aber das kann ja kein Mensch für so ein kleines Spiel bezahlen. Das ist total unsinnig dann. Also es ist eine Kritik, die, ja, wo ich selbst nicht wüsste, wie man es besser machen sollte.
Ich sehe es auch irgendwie tatsächlich eher so von der anderen Seite. Also für mich ist so die Skulptur das, was so absticht vom Rest vom Spiel. Also ich finde jetzt so die Karten und diese drei Blättchen plus das Spielbrett passt für mich schon so zusammen von der Qualität. Nur die Skulptur ist dann halt einfach nochmal dreimal so gut irgendwie.
Ja, so kann man es natürlich auch sehen. Also im Endeffekt kann man, glaube ich, eine Wertigkeit aufbauen sozusagen von den Plättchen, die am wenigsten wertig wirken, aufsteigend dann zur Skulptur. Aber du hast vollkommen recht, die Figur ist natürlich das, was am meisten eigentlich absteht vom Rest.
Ja, aber die ist schon genial gemacht, finde ich. Also ich habe auch erst im zweiten Blick dann gesehen, dass die zwei Köpfe hat und zwei verschiedene Seiten.
Ja, hat bei mir auch gedauert. Was ich übrigens noch ein schönes Detail finde, ist das Schachtelcover, weil auf dem Schachtelcover, also klar, da ist irgendwie Schriftzug drauf und der Autor wird genannt und so weiter und auch der Illustrator. Aber was ich eben an der Gestaltung schön finde, ist, dass die Köpfe, die da drauf sind von Dr. Jekyll und Mr. Hyde, ich glaube, Mr. Hyde ist sogar zweimal drauf, sind eingebettet in so ein Rorschach-Testmuster. Also Rorschach-Test, für alle, die es gerade nicht vor Augen haben, ist dieses, wie wenn man als Kind Schmetterlinge gebastelt hat. Man hat auf eine Seite von einem Papier was drauf gemalt und dann hat man das Blatt in der Mitte gefaltet und zusammengedrückt. Und dadurch ist ein symmetrisches Bild entstanden. Und das Ganze gibt's eben als Form in psychologischen Tests, soweit ich das jetzt im Hinterkopf habe. Und das wurde quasi für die Gestaltung an der Stelle genutzt. Und das passt natürlich total gut, weil es ja sehr um so eine psychologische Komponente geht eigentlich bei dem ganzen Thema.
Ja, es geht ja im Endeffekt um eine gespaltene Persönlichkeit.
Genau.
Dass Dr. Jekyll das Böse sozusagen von sich abspaltet. Ist auch auf dem Spielbrett, auf dem Weg ist Mr. Hyde auch doppelt drauf und Dr. Jekyll nur einmal. Also das setzt sich dann da doch fort.
Das ist interessant, das ist mir gar nicht aufgefallen, weil ich beim Spielplan immer vor allem auf die Felder gucke.
Ja, ist mir tatsächlich aufgefallen, dass praktisch auf der Seite von Dr. Jekyll auch schon so ein leicht wahnsinniger Mr. Hyde da noch zu sehen ist. Das ist so nach dem Motto, der Wahnsinn beginnt schon fast am Anfang.
Ja, ist ja auch irgendwie für die Geschichte naheliegend. Warum sollte man sonst anfangen, so einen Trank zu brauen, der einen überhaupt dahin kommen lässt? Also ist so der verrückte Wissenschaftler sozusagen.
Ich hätte ja so die Frage umtrieben, eigentlich ist es ja, naja, ein Kampf mit sich selber. Also Dr. Jekyll kämpft ja mit sich, mit seinem zweiten Ich, Mr. Hyde. Eigentlich hätte er auch da ein Solospiel daraus machen müssen, oder? Und kein Zwei-Personen-Spiel.
Ja, wenn man es genau nimmt, würde sich das Thema dafür auf jeden Fall gut eignen. Da hast du schon recht. Aber es hat mich jetzt auch nicht gestört, dass man quasi zwei Seiten, also zwei Personen jeweils eine Seite einer Persönlichkeit spielen.
Nein, ich habe tatsächlich auch eher dann überlegt, ob man ein Stichspiel mit einer Solo-Variante machen kann. Bin aber zu keinem Ergebnis gekommen.
Das Einzige, was ich mir da vorstellen könnte, wäre, dass man in irgendeiner Form Karten aufdeckt und dann auf die jeweils stechen muss. Aber das ist schon sehr willkürlich natürlich.
Nee, ich glaube auch tatsächlich. Also in der Form würde das Solo nicht funktionieren oder nicht so funktionieren, dass man auch Spaß dabei hat.
Aber es würde mich ja fast wundern, wenn das noch nie jemand versucht hat.
Oder es versucht jetzt irgendjemand, weil ich ihn auf die richtige Idee gebracht habe.
Wie gefällt dir denn das Spiel auch so im Vergleich zu anderen Stichspielen für zwei Personen? Ich habe selbst nur Der Fuchs im Wald gespielt. Es gibt noch zum Beispiel der Fuchs im Wald Duett, was davon wieder eine Variante noch ist, die man dann kooperativ spielt. Es gibt noch ein anderes Spiel, dessen Name mir jetzt nicht hundertprozentig einfällt, aber ich glaube, es heißt Claim.
Kenne ich, ja.
Wie sind deine Erfahrungen mit diesen Spielen im Vergleich dazu? Also im Vergleich zu Jekyll vs. Hyde?
Ich habe mit der Fuchs im Wald tatsächlich anfangs auch so ein bisschen meine Probleme gehabt und eigentlich erst, als wir es letztes Jahr mal so ein paar Partien hintereinander gespielt haben und ich auch so ein bisschen reinkam, ich glaube, das ist so bei mir dann tatsächlich bei allen Stichspielen das Problem, konnte ich dann so den Reiz des Spiels dann auch für mich erkennen. Ich finde tatsächlich die beiden auch in sich relativ ähnlich, weil es halt auch bei der Fuchs im Wald ja zum Beispiel drum geht, entweder ich mache wenig Stiche oder da habe ich eben so eine Anzahl Stiche, die ich machen muss, um viel Punkte zu kriegen, was ja im Endeffekt so ein bisschen das Konzept ist für ausgewogen oder ganz unausgewogen. Gefallen mir beide ganz gut. Ich glaube, bei den beiden könnte ich jetzt gar nicht sagen, was mir besser gefällt. Wobei ich glaube, dass mir Jekyll vs. Hyde halt so ein Ticken besser gefällt, weil ich es noch so ein bisschen spannender finde vom Ausgang her, weil es ein bisschen direkter ist einfach im Gegeneinander. Claim habe ich mal meinem Neffen zum Geburtstag geschenkt und wir haben dann voller Begeisterung gleich eine Partie gemacht und noch eine zweite Partie gemacht und hat uns so ein bisschen ratlos zurückgelassen. Ich könnte jetzt aber auch gar nicht mehr sagen, wie es funktioniert. Fand ich aber eher langweilig, muss ich sagen. Kann aber auch sein, dass ich einfach ein paar Partien mehr gebraucht hätte, um da den Reiz des Spiels zu entdecken.
Was ja bei Fuchs im Wald auch eine gewisse Ähnlichkeit noch ist, ist, dass man, da hat man keine Effekte, die man durch Sonderkarten, also wie die Tränke auslöst oder so, sondern da haben einfach bestimmte Karten auch bestimmte Effekte. Ich glaube immer jede zweite Karte, jede ungerade oder jede gerade oder irgendwie sowas hat einen Effekt und auch dadurch verändert man dann quasi eben dieses klassische, ich lege eine Karte und dann gucke ich, welche hat gewonnen, sondern dann geht's halt auch immer, also es gibt immer noch so ein Drumrum quasi, wie man mal was in eine Richtung lenken kann, die eigentlich so nicht intendiert war. Und ich habe so das Gefühl, dass es das auch wirklich braucht bei diesen Zwei-Personen-Stichspielen. Früher hat man ja, glaube ich, eher so gesagt, Stichspiel zu zweit funktioniert auch gar nicht. Aber also die haben jetzt, finde ich, beide ganz gut gezeigt, dass es funktionieren kann und auch wirklich Spaß machen kann. Ich würde, glaube ich, wenn ich vor dem Regal stehe, auch tendenziell eher zu Jekyll vs. Hyde greifen, weil ich es auch ein Stück vielleicht intuitiver finde oder zumindest also eben dieses leicht Direkte auch und also wie du es auch gesagt hast und vielleicht auch einfach die Tatsache, dass man halt bei Fuchs im Wald am Ende wieder Siegpunkte sammelt, ist sowas, das macht halt, finde ich, Jekyll vs. Hyde so ein Tick charmanter.
Ja, ich finde auch, es ist ein Stück runder irgendwie.
Auf der anderen Seite, was man vielleicht schon sagen muss, ist, dass, glaube ich, Fuchs im Wald weniger unausgeglichen ist, was die Aufteilung angeht, weil es eben nicht asymmetrisch ist. Das hängt halt mit der Asymmetrie zusammen, die man bei Jekyll vs. Hyde hat. Bei Fuchs im Wald haben halt beide die gleichen Ausgangssituationen, abgesehen natürlich davon, dass sie vielleicht eine gute oder eine schlechte Hand haben können.
Ich wollte gerade sagen, da ist aber auch das Problem mit der Hand. Ich weiß jetzt gar nicht, wird Fuchs im Walde bis zu einer bestimmten Siegpunktzahl gespielt?
Ja, wird es tatsächlich. Es gibt auch irgendwie eine Anpassung, steht sogar in der Anleitung, dass man ein längeres oder ein kürzeres Spiel mit mehr oder weniger Siegpunkten, glaube ich, auch machen kann. Ich kann dir jetzt aus dem Stegreif nicht mehr sagen, bis zu wie viel Siegpunkten, aber ist dann auch einfach über mehrere Runden, bis halt einer die entsprechende Siegpunktzahl hat.
Ja, also ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gespielt, aber so aus dem Bauch raus hätte ich jetzt auch gesagt, dass man so 3-4 Runden in der Regel spielt, ne?
Ja, das kommt so ungefähr hin, würde ich sagen. Gab, glaube ich, auch schon Partien, da ging es dann ein bisschen länger. Das hängt aber halt auch davon ab, quasi, wie viele Punkte man in einer Runde macht. Das kann man halt auch, man kann Runden haben, in denen man total viele Punkte macht. Kann aber auch Runden geben, in denen es einfach nicht so viele Punkte gibt, weil man halt viel ausgeglichener spielt. Hätte ich aber auch mal wieder Lust, eine Runde zu spielen.
Ja, würde ich, glaube auch mal wieder eine Runde spielen. Wie sieht es denn generell bei dir aus? Stichspiel zu zweit, jetzt trotzdem irgendwie nicht so schön wie Stichspiel mit mehr Personen oder gleichrangig? Oder vielleicht sogar noch lieber.
Oh, schwierig. Ja, ich habe wenig Gelegenheit in den letzten Jahren gehabt, wirklich Stichspiele mit mehreren Personen zu spielen. Also ich habe ein bisschen mal Wizard gespielt, zu dritt, glaube ich. Ich habe ein bisschen die Crew gespielt, auch mal nicht nur zu zweit, aber das waren auch nur 2-3 Runden oder so, glaube ich. Ja, schwierig. Also ich mag es eigentlich zu zweit gerade ganz gerne, habe ich so das Gefühl, weil ich jemand bin, der nicht gut drin ist, Karten wirklich mitzuzählen. Und natürlich, je mehr Karten da pro Runde in so einen Stich geworfen werden, umso schwieriger ist es, sich das halbwegs zu merken. Und es fällt mir bei sowas wie bei Jekyll vs. Hyde oder bei Fuchs im Wald deutlich leichter ungefähr einzuschätzen, was schon drin war. Mitzählen kann ich es immer noch nicht. Aber so grob einschätzen ist, glaube ich, in einem Spiel zu zweit halt viel leichter als in einem Spiel zu dritt oder zu viert. Insofern neige ich fast zu den Zwei-Personen-Stichspielen, aber ich hätte auch mal wieder Lust, in einer großen Runde ein Stichspiel zu spielen. Auch gerne mal wieder ein klassisches. Ich glaube, ich habe das letzte Mal mit 16 oder so geschafkopft. Das würde ich gerne mal wieder aufleben lassen.
Ja, ich war recht lange eine begeisterte Binokelspielerin, aber da ich das irgendwie nur noch mit meinen Eltern spielen kann, weil das irgendwie kein Mensch kennt, ist das die letzten Jahre auch immer weniger geworden. Zumal das immer zu Familienstreitigkeiten führt. Und aus diesem Grund schon nicht mehr so wirklich oft auf den Tisch kommt. Aber ich glaube, mir geht es tatsächlich so ein bisschen wie dir. Das einzige Mehrpersonen-Stichspiel, was ich jetzt häufiger auf dem Tisch hatte, war Skull King, was super ist. Also was aber für mich auch ein ganz anderes Stichspielgefühl hat, wie jetzt Jekyll vs. Hyde oder auch der Fuchs im Walde.
Ja, absolut.
Also Skull King geht für mich eher so Richtung Spaßspiel auch. Und so die Zweierstichspiele, die gehen so für mich immer so ein bisschen eher Richtung, ja, Mühle, sage ich jetzt einfach mal so. Hat mehr taktisches Denken bei.
Ja, ist auf jeden Fall so. Das ist auch was ich durchaus dran mag. Also, dass man halt wirklich auch ein bisschen taktieren muss. Ich glaube, das also kann man anderen Stichspielen jetzt auch nicht absprechen, gerade wenn du Richtung klassische Stichspiele denkst, die halt wirklich mit alten Blättern gespielt werden und so, dann gibt's da durchaus auch taktische Herangehensweisen, die man aber halt erst lernt und die auch nicht so zugänglich sind. Hier hast du halt mit einer relativ hohen Zugänglichkeit immer noch eine Möglichkeit, so ein Stichspiel zu lernen und zu spielen, was finde ich auch ein guter Faktor ist.
Ja, ich habe es jetzt auch tatsächlich nicht mit den klassischen Stichspielen im Vergleich gemeint, sondern eher mit so den neuen Varianten wie Wizard und Skull King.
Ja, aber da hast du auf jeden Fall recht.
Aber es ist schon lustig, ne? Man hat immer gesagt, Stichspiel zu zweit geht nicht. Man hat auch gesagt, Stichspiel kooperativ geht nicht. Und das geht doch irgendwie alles.
Ja, man muss nur den richtigen Kniff finden immer. Es ist wie so oft bei bestimmten Spielen, wo dann mal neue Sachen wirklich auch auf den Markt kommen. Einfach, man muss halt wissen, wie. Oder eine Idee haben, wie. Und die dann entsprechend ausarbeiten. Ich glaube, es geht relativ viel, was man am Anfang denkt, dass so gar nicht geht. Insofern finde ich, ist eine schöne Entwicklung. Auch wenn ich zuerst dachte irgendwie, als ich zum ersten Mal von Jekyll vs. Hyde gehört habe, dachte ich noch so, hey, jetzt habe ich doch Fuchs im Wald, jetzt brauche ich nicht noch so eins. Und irgendwie finde ich es aber gut, dass verschiedene Herangehensweisen entwickelt werden jetzt so dahingehend. Und das tut doch insgesamt dem Markt auch gut, wenn solche Sachen dann ein bisschen ausgetestet werden in verschiedene Richtungen. Muss ja nicht jeder alles haben. Aber eröffnet vielleicht unterschiedlichen Leuten auch nochmal unterschiedlich Zugang, weil die Illustration anders ist, weil vielleicht die Herangehensweise eine andere ist und da halt unterschiedlichen Menschen einfach Dinge unterschiedlich gut liegen. Insofern ist doch schön.
Ja, finde ich auch. Und auch wenn sie, wie wir ja schon gesagt haben, so ein bisschen gleichen Kern vom Aufbau haben, den es wahrscheinlich einfach braucht, sind sie ja doch auch verschieden genug, sodass beide ihre Daseinsberechtigung haben, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Und all die anderen, die wir jetzt vergessen haben, weil wir sie nicht kennen, auch.
Was sagst du denn so zur Spieldauer und zum Alter?
Also Spieldauer finde ich super. Ich finde, das kann man echt einfach mal so schnell auch eine Runde spielen. Selbst wenn man über 3 Runden gehen muss, was ja jetzt auch gar nicht so oft vorkommt. Oder sage ich mal maximal in der Hälfte, hätte ich gesagt, der Partien vorkommt. Finde ich, geht es immer noch relativ schnell.
Ja, ich würde auch sagen, also ich glaube, man ist so mit einer Viertelstunde bis maximal einer halben Stunde, wenn man viel nachdenkt zwischendurch, was nicht häufig vorkommt, ist man gut bedient, denke ich.
Ja, ich denke auch, also die 20 Minuten, die angegeben sind, für den Schnitt wahrscheinlich, sind schon gut kalkuliert.
Ja, denke ich auch. Wo ich ein bisschen skeptischer bin, ist die Altersangabe, die wie so häufig bei Spielen, die nicht aus Deutschland kommen, bei 14 Jahren liegt. Die kann man, glaube ich, schon einen Tick tiefer ansetzen. Ich wüsste jetzt nicht, was genau. Ich habe es auch mit meinen Kindern nicht versucht, weil ich da relativ sicher bin, dass es eher noch zu komplex und zu viel zu beachten ist. Aber irgendwo zwischen 10 und 12 kann man da, glaube ich, mal einen Test starten.
Ich habe jetzt gerade überlegt, wann ich so in meiner Jugend mein erstes Stichspiel gespielt habe. Aber das war sicher so zwischen 12 und 14 und würde ich jetzt aber auch komplexer zum Einstieg eben einschätzen, wie jetzt Jekyll vs. Hyde.
Also gerade diese moderneren Stichspiele haben ja meistens sowas wie, du hast Karten eben von 1 bis 7 oder von 1 bis 10 und die höhere Zahl sticht halt. Und also wenn ich dran denke, wie bei Schafkopf erstmal die Anordnung der Karten durcheinander geworfen wird, da fängt es ja dann oft schon an, womit du die Leute maximal verwirrst einfach. Und dann ist es kein Wunder, dass da der Einstieg auch einfach schwieriger wird und dann gibt es Spielweisen wie Sand am Meer gefühlt schon. Also insofern, da ist, glaube ich, auch der Anspruch mittlerweile halt da, Spiele zu entwickeln, die dann auch zugänglich sind. Und deswegen sind die so, wie sie sind. Was die anderen Spiele nicht irgendwie schlecht machen soll, aber das sind halt diese historisch gewachsenen Spiele, haben halt oft ihre Eigenheiten einfach.
Also ich würde auch sagen, 12 dürfte überhaupt kein Problem sein und mit 10, wenn die Kinder dran Spaß haben, hätte ich jetzt auch gesagt. Kann man es auf jeden Fall versuchen und dann merkt man es ja auch relativ schnell.
Ach, was ich übrigens auch noch gut finde, ist, dass man mehr Karten nach und nach tauscht, weil das auch nochmal so eine, oder die Tatsache, dass man Karten tauscht und dass man dann auch irgendwann viele Karten tauscht, schafft so ein bisschen auch eine gewisse Ausgewogenheit. Also klar, tauscht man sich nicht immer die Karten zu, die man braucht, aber es durchmischt halt die Zufälligkeit, die beim Austeilen der Karten passiert, so ein bisschen nochmal. Und es gibt einen Einblick in die Taktik des Gegners auch. Also wenn du siehst, dass Mr. Hyde dir lauter hohe Karten gibt, dann gehst du natürlich davon aus, dass er möglichst wenige Stiche machen will und kannst entsprechend als Dr. Jekyll dann agieren.
Also ich finde das Tauschen auch super, aber ich habe es auch so oft erlebt, dass meine taktischen Überlegungen durch das Tauschen dann total wieder zunichte gemacht wurden, weil ich vielleicht Karten tauschen musste, die ich jetzt gar nicht unbedingt tauschen wollte, aber dafür dann irgendwas gekriegt habe, was mir so gar nicht reinpasst.
Ja, aber gerade das ist ja eine schöne Möglichkeit, finde ich, irgendwie erstens Einfluss aufs Spiel zu nehmen und ich glaube, das macht das Spiel halt auch ein Stück weit emotional, weil du dir dann halt denkst, was soll ich denn jetzt mit den Scheißkarten? Und das, finde ich, tut zum Spiel manchmal auch ganz gut, wenn man es nicht so trocken runterspielen kann nach Schema F.
Definitiv, aber ich habe da gedanklich schon das eine oder andere Mal in den Tisch gebissen in unseren letzten Partien.
So soll es sein.
Ja, ich weiß. Nein, hast schon recht. So macht's ja auch mehr Spaß. Ja, und wie fällt denn dein Gesamtfazit aus?
Ja, ist, glaube ich, wie so häufig schon durchgekommen. Ich mag das Spiel sehr gern. Ich bin gespannt, ob mir irgendwann die Asymmetrie ein bisschen auf die Nerven geht, wenn es dann zu oft zu ungleich ist. Also es könnte sein, dass irgendwann, also einerseits eben diese Asymmetrie und auch so das Glück beim Karten bekommen, vielleicht dazu führt, dass ich dann mal irgendwann auch keine Lust mehr habe, beziehungsweise, also ich werde es jetzt auch nicht ewig am Stück spielen, sondern halt immer wieder mal. Aber dafür ist es super, also es wird auf jeden Fall hier bleiben, denke ich. Und ich hoffe, es immer wieder auch mal auf den Tisch bringen zu können. Gerade für so ein reines Zwei-Personen-Spiel, finde ich, hat es eine schöne Mischung aus Taktik, Konfrontation, auch einer nicht zu langen Spielzeit. Ja, macht mir Spaß.
Ja, geht mir ähnlich. Und ich habe jetzt gerade, als du geredet hast, überlegt, dass ich vielleicht doch mal für unsere Statistik zumindest immer dahinter schreibe, wenn jemand gewonnen hat, mit welchem er denn gewonnen hat. Vielleicht ist es tatsächlich auch dann nach 20 Partien so, dass gar nicht immer Mr. Hyde gewinnt, was ich so gedanklich immer so im Kopf habe. Aber mir gefällt es auch echt gut und gerade so als ja bisschen anspruchsvollerer Absacker nach einem Spieleabend am Ende, finde ich, ist es echt super. Nicht zu lange, man muss so ein bisschen was denken, aber sich jetzt auch nicht überanstrengen beim Denken, weil eben ja ein gewisses Glücksmoment einfach auch dabei ist. Doch, also gefällt mir auch wirklich gut. Ja, und ich glaube, damit haben wir tatsächlich alles zum Spiel gesagt. Nächstes Mal ist dann wieder ein etwas größeres Spiel an der Reihe. Was haben wir uns denn ausgesucht, Christoph?
Ja, wir haben uns entschieden für King of Tokyo von Richard Garfield. Nicht das neueste Spiel und auch nicht das alleranspruchsvollste, würde ich sagen, aber lässt sich auf jeden Fall, glaube ich, gut drüber reden. Mal schauen, ob wir da auch gleicher Meinung sind wieder oder ob wir auch mal unterschiedlicher Meinung sind irgendwann. Ja, ich freue mich drauf.
Ja, ich freue mich auch drauf.
Ja, und damit machen wir Schluss für heute, verabschieden uns, wünschen euch noch weiterhin einen schönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr uns hört und habt viel Spaß beim Spielen. Spielt schön.
Tschüss.
Er hat halt einen Backenbart und der andere hat nur Haare.
Genau,
der stimmt, er hat keine Krawatte. Doch, er hat eine Krawatte, aber nee, der hat ein Einstecktuch, also so ein Halstuch, ja, im Hemd, oder?
Ja, auf jeden Fall jetzt nicht so eine schöne Krawatte.
Also unzivilisiert ist anders.